Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Auch etwas Brutales wie Krieg folgt Regeln, Recht im Krieg, klingt in meinen Ohren jedenfalls ein bisschen sonderbar. Menschen kämpfen gegeneinander bis aufs Blut, halten sich dabei aber an Regeln. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es solche Regeln, Genfer Konventionen, die den Umgang mit Soldaten zuerst regelten, Verletzten und Gefangenen, und seit der vierten Genfer Konvention vor 70 Jahren unterzeichnet eben auch regelten, dass die Zivilisten im Krieg geschützt werden sollen. Nur wie ist das in Zeiten, in denen oft nicht Staaten gegeneinander kämpfen, sondern Staaten gegen Rebellengruppen, gegen Terroristen oder gescheiterte Staatengebilde etc.? Geneva Call heißt eine Organisation, die die Regeln der Genfer Konvention auch in heutigen Konflikten unterstützen will. Ich habe Alain Deletro, Generaldirektor bei Geneva Call, gefragt, ob er die Ansicht teilt, dass das Völkerrecht hier in gewisser Weise gescheitert ist, weil in jüngeren Kriegen eben vor allem Zivilisten sterben und nicht wie früher Soldaten.
Ja klar, es gibt genau 61 bewaffnete Konflikte auf der Welt im Moment und die meisten Opfer sind die Zivilisten. Das ist wirklich eine Schande unserer Zeit.
Und wie versuchte Geneva Call in solchen auch eben zum Teil, wie es immer heißt, asymmetrischen Kriegssituationen, wo nicht staatliche Parteien beteiligt sind, wie versuchen Sie da zu agieren? Wie versuchen Sie diese zu kontaktieren?
Also was wir tun als Geneva Call, die Übersetzung auf Deutsch des Namens der Organisation wäre der Genfer Aufruf. Ne? Wir versuchen in Kontakt mit den nichtstaatlichen bewaffneten Akteuren zu kommen, um ihnen zwei Sachen beizubringen. Erstens, sobald sie die Waffen nehmen, was aber ihre Gründe, befinden sie sich verpflichtet unter dem Völkerrecht. Und zweitens, wenn sie etwas Respekt auf der Welt von den anderen Akteuren haben wollen, müssen sie sich unter den Regeln des Völkerrechts benehmen. Und das ist also, wir sprechen mit ihnen überhaupt nicht über die Gründe dafür, dass sie die Waffen ergriffen haben, oder wir reden überhaupt nicht über Politik mit ihnen, sondern nur darüber, wie sie sich benehmen im Kampf.
Aber ganz, ganz praktisch, wie funktioniert das? Wie kontaktieren Sie zum Beispiel eine Rebellengruppe, eine terroristische Organisation in so einer Kriegssituation?
Das Paradox der ganzen Sache besteht darin, dass fast alle diese Gruppen haben Sponsoren. Also in Hauptstädten, in der Nähe der Kämpfe, kann man schon politische Kontakte haben von Leuten, die diese Gruppen verstellen. Und dann der erste Schritt, der erste Kontakt ist selbstverständlich der schwierigste Schritt am Anfang. Aber es kommt darauf an, wie unsere Leute auf dem Grund Kontakt haben. Es kommt auf ihr Netzwerk in einer gewissen Gegend an. Und ja, es ist nicht leicht. Es gibt keine Rezepte, das überall funktionieren würde. Wir müssen in jeder Gegend ein Netzwerk aufbauen für Geneva Call und daher dann zu diesen Kommandeuren zu kommen.
Haben Sie ein konkretes Beispiel, wo das funktioniert hat und wo Sie dann auch gesagt haben, es hat nachhaltig was gebracht, es wurden die Konventionen eingehalten?
Ja, also es gibt sehr viele positive Beispiele. Mit verschiedenen Gruppen, sogar im syrischen Konflikt, der syrische Konflikt ist sehr grausam im Moment, aber in Syrien haben wir Art nichtstaatliche bewaffnete Akteuren, die mit uns diese Verpflichtungserklärungen unterschrieben haben. Und vor einem Jahr wurde ich in Genf von einem Kommandeur angerufen, der war in der Stadt, um politische Verhandlungen durch die UN, durch die Vereinigten Nationen zu führen. Der hat mich angerufen, der hat gesagt, ich möchte gern mit Ihnen ein Engagement über die Nichtrekrutierung von Kindern unterschreiben. Dann habe ich ihn getroffen in Genf, habe ich ihn gefragt, warum? Der hat gesagt, ich möchte das tun, weil alle Kommandeure in meiner Gegend haben das mit Ihnen schon unterschrieben. Also das ist ein gutes Beispiel von was ich ungefähr einen Schneeballeffekt nennen würde. Wenn wir in einer Gegend mit einer großen Gruppe schon eine Unterschreibung bekommen haben, dann kommen die anderen Kommandeure, die anderen Gruppen in der Gegend, schauen das an. Und fühlen sich auch verpflichtet, mitzumachen.
Und diese Unterschrift so einer Vereinbarung, wie kontrollieren Sie dann die Einhaltung und wie sieht es aus, wenn sich jemand nicht daran hält?
Also, das ist das größte Problem. Wenn eine Gruppe so eine Verpflichtung mit uns unterschreibt, dann muss sie im Voraus uns Zugang zu ihrem Territorium geben. Wenn die Gruppe diesen Zugang nicht geben kann oder will, dann unterschreiben wir keine Verpflichtung mit ihnen. Aber klar, manchmal die Lage in der Gegend kann sich ändern und dann es kann zu Kämpfen kommen und dann können wir nicht mehr dahin fahren. Aber wir haben immer verschiedene Arten und Weise zu wissen, was passiert. Entweder durch andere Missionen, das Rote Kreuz, durch die Vereinigten Nationen, durch die Missionen der Vereinigten Nationen auf dem Grund, auch durch örtliche Journalisten. Sobald wir etwas Negatives über eine Gruppe hören, die mit uns diese Verpflichtungserklärungen unterschrieben haben, dann rufen sie wir an, um zu wissen, was passiert und um Erklärungen zu verlangen.
Ist diese Arbeit angesichts der Schwierigkeiten, die sie sowieso schon hat, der verschiedenen Gruppen, die vielleicht auch neu in einen Konflikt hineinkommen, wieder rausgehen, dieser Unübersichtlichkeit, wie eben zum Beispiel in Syrien, ist das alles nochmal schwieriger geworden, ihre Arbeit schwieriger geworden, weil auch die Großen, also die Staaten, diese Konventionen brechen, also zum Beispiel die USA in der Vergangenheit solche Konventionen gebrochen haben, man es Russland im Fall von Syrien auch vorwerfen kann und damit im Prinzip das Ganze aushöhlt und naja, dann die Kleineren eben vielleicht auch sagen, warum sollen wir uns denn dann zusammenfinden und uns daran halten?
Ja, das ist eben ein riesiges Problem. So viele Kommandeuren, wenn wir diese Trainings mit ihnen und mit ihren Leuten auf dem Grund im Feld tun, dann die sind schon bereit, uns zuzuhören. Aber diese Frage, die Sie gerade gestellt haben, kommt sehr oft aus. Warum sollten wir unsere Kämpfe nach dem Völkerrecht führen, wenn die eigentlichen Unterschreiber der Genfer Konventionen, das heißt also die Staaten, so wenig davon halten? Und klar, das ist, was Sie da gesagt haben, ist ein großes Problem. Sie wissen wahrscheinlich, dass die deutsche Bundesregierung während des Vorsitzes des UN-Sicherheitsrates im April, Deutschland hatte eben das Respekt für das Völkerrecht als das Hauptthema des deutschen Vorsitzes des UN-Sicherheitsrats gemacht. Aber es ist ein Problem, klar. Es ist schwieriger für uns geworden, aber eine zweite Schwierigkeit kommt daraus, dass diese Gruppen sich sehr viel bewegen und manchmal die Leaders streiten untereinander, dann splitten sie in zwei Gruppen, dann wissen wir nicht mehr, wer der eigentliche Führer ist. Und also diese ganzen ständigen Bewegungen heutzutage machen unsere Arbeit selbstverständlich viel schwieriger als zum Beispiel nur vor 10 Jahren.
Würden Sie trotzdem sagen, wir müssen an sowas wie der Genfer Konvention festhalten, weil wir nichts anderes haben? Oder könnten wir was Neues in dieser Richtung uns erdenken?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Genfer Konvention haben alles, was gebraucht wird in einem Konflikt. Das Problem ist das Respekt dieser Konvention. Ich glaube nicht, dass wir jetzt dieses Recht eigentlich weiterentwickeln müssten. Aber das Recht viel besser respektieren, das ist jetzt wirklich die Herausforderung unserer Zeit.
Alain Deletro, er ist Generaldirektor bei Geneva Call, einer Organisation, die versucht, die Regeln der Genfer Konvention auch in modernen Konflikten zu unterstützen. Danke Ihnen für das Gespräch.